Sport im Kopf, der Sportpsychologie-Podcast von und mit Kaya Schöpf. Herzlich willkommen bei Sport im Kopf. Schön, dass du heute wieder oder auch zum ersten Mal zuhörst. Meine heutige Gästin ist geboren in Minden, Ostwestfalen, lebt aber heute in Luxemburg. International startet sie für Luxemburg, darf aber als Doppelbürgerin immer noch an deutschen Meisterschaften teilnehmen und ist aktuell auf Platz 2 der Bestenliste auf den 1500 Metern. Vor genau 10 Jahren sammelt sie das erste Mal Erfahrungen auf internationalen Wettkämpfen. Sie nahm an der Cross-EM 2020 teil, an der WM in Budapest 2023 und sie hält den luxemburgischen Rekord über 1000 Meter, 1500 Meter und über die Meile. Eines ihrer größten Ziele? Olympische Spiele. Diesen Traum hat sie sich 2024 in Paris erfüllt. Außerdem gewann sie bei der Universiade 2023 eine Silbermedaille und konnte bei den European Indoor Championships 2023 den 8. Platz erreichen. Sie ist schnell mit ihren Bestzeiten auf 1500 Meter, 4 Minuten 5 Sekunden 58 und 800 Meter, 2 Minuten 3 Sekunden und 4, schaut sie mit Vorfreude auf die WM in Tokio 2025 und die Europameisterschaften in Birmingham 2026. Neben ihrer Karriere hat sie einen Bachelor in Sporttherapie in Köln und einen Master in High-Performance-Sport in Saarbrücken studiert und arbeitet heute beim COSL an einem Projekt für lokale Sport- und Bewegungsförderung. Sie ist also nicht nur Sport, sondern auch Lebenserfahrungen und hat on top noch eine sehr interessante Bachelorarbeit geschrieben. Qualitative Analyse von Selbstgesprächen bei Mittelstreckenläufern. Und darüber wollen wir heute sprechen. In diesem Sinne, servus und herzlich willkommen, Vera Berthemes-Hoffmann.
Hallo, eine sehr lange Einleitung.
Ich habe mir jetzt auch gerade gedacht. Ich habe mich fast schon ein paar Mal verhaspelt. Apropos lange Einleitung. Gibt es irgendwas zu korrigieren?
Ein paar
Leg
Sachen.
Leg los, aber nur die gravierenden bitte.
Tatsächlich bin ich letzte Woche 800 Meter Bestzeit gelaufen. Die steht jetzt bei 2:02:69.
Das wurde noch nicht korrigiert, glaube ich, bei meinen Recherchen.
Alles gut. Und ich arbeite seit November letzten Jahres beim Institut für Sport und Bewegung vom Sportministerium in Luxemburg. Habe tatsächlich davor halt beim Olympischen Komitee gearbeitet und bin ja jetzt seit einem knappen Jahr beim Institut für Sport und Bewegung.
Okay, also die Korrekturen halten sich Gott sei Dank in Grenzen. Vera, schön, dass du Zeit hast. Wie geht's dir?
Mir geht es gut. Ich hatte heute meinen letzten Arbeitstag. Nächste Woche habe ich frei. Genau, das Wochenende steht bevor. Nationale Meisterschaften stehen bevor, aber ja.
Nationale Meisterschaften dann in Deutschland oder in Luxemburg?
In Luxemburg. Das ist tatsächlich auch so ein Punkt. Durchs Studium in Deutschland bin ich halt auch bei deutschen Meisterschaften gestartet und dann wurde das bei mir aber international alles vom Sport her gesehen mehr und habe mich dann auch sehr bewusst entschieden, eigentlich nicht mehr bei deutschen Meisterschaften zu starten und dieses Nationen hin und her springen zu vermeiden. Genau, also sowieso seit ich Sport treibe, mache ich das für Luxemburg eigentlich. Und es hatte sich halt bei meinem deutschen Verein, beim ASV Köln, sehr cool ergeben, dass ich halt mal ja die Luft von großen Meisterschaften schnuppern konnte, bei einer Staffel mitlaufen konnte und so weiter. Aber genau, seit einiger Zeit laufe ich tatsächlich nur noch als Luxemburgerin und sowieso international halt eh nur als Luxemburgerin.
Ich muss zugeben, ich wollte dich da eh nochmal drauf ansprechen, weil ich dachte mir auch, der Begriff Doppelbürgerin, also irgendwie es sorgt für Verwirrung. Aber ich glaube auch, es ist wahrscheinlich auch administrativ irgendwann einfacher, sich für ein Land zu entscheiden. Ich starte ja meinen Podcast eigentlich immer damit, dass ich meine Gäste und Gästinnen darum bitte, sich selbst privat als Mensch, also Mensch ist man natürlich auch Sportler, aber wirklich ganz privat zu beschreiben und dann vielleicht als Athletin.
Ja, ich habe die Frage gelesen und ich dachte mir so, boah, es ist schon irgendwie schwierig, sich so selber zu beschreiben und halt auch sehr ehrlich zu sein, weil ich glaube, irgendwie tendiert man zuerst sehr positiv zu sein und sich dann trotzdem sehr kritisch zu beobachten. Ich würde sagen, ich bin tendenziell schon eher eine ruhigere Person. Mhm. Introvertiert vielleicht, aber hängt halt von der Umgebung ab, dass ich auch extrovertiert sein kann. Genau, ich glaube, dass ich sehr gut oder sehr empathisch sein kann und vielleicht auch oft zu wenig, wie soll ich das sagen, ich bin nicht sehr spontan.
Das kann ich jetzt nicht belegen. Ich fand, du warst sehr spontan bei unserer Terminausmacherei.
Ja, das ist auch in einem Rahmen, wo ich sage, das geht noch alles. Aber ich würde jetzt, ich glaube, das ist auch so als Sportler irgendwo, dass man immer eine Routine hat und sehr viel weit im Voraus plant. Und ich bin jetzt niemand, der einfach sagt, boah, jetzt habe ich Bock da drauf und ich pack meine Sachen und gehe. So.
Struktur und Planung sind dir wichtig.
Genau, ja. Ich glaube, das fasst es gut zusammen. Ja.
Ist auch was ich tatsächlich oft erstmal arbeiten muss mit Athleten, Athletinnen, weil so gar keine Struktur, Organisation und Planung, Selbstmanagement da ist und das ist ja eigentlich total wichtig.
Mhm.
Aber jetzt müssen wir es nochmal, also privat, empathisch, introvertiert, ruhig, als Athletin, strukturiert, organisiert.
Und ambitioniert, würde ich sagen.
Gut, ja. Ich glaube, das sind auch müssen fast alle sein. Wir haben ja in der langen Einleitung kurz angekündigt, aber angekündigt, dass wir heute uns mit dem Thema Selbstgespräche oder Selbstinstruktionen beschäftigen wollen. Ganz einfach aus dem Grund, da du ja inzwischen eine sehr erfahrene Athletin bist, aber zum anderen dich auch entschieden hast, über das Thema eine Bachelorarbeit zu schreiben. Wie kam es dazu? Also hat dich das Thema privat beschäftigt? Ist es dir begegnet als Stärke oder vielleicht auch als Schwäche und du hast daraus lernen müssen? Wie kam es dazu, dass du dich für dieses Thema entschieden hast?
Das ist jetzt ja tatsächlich auch schon ein paar Jahre her. Also so ganz genau kann ich auch nicht sagen, was jetzt der Auslöser war. Zum Ende des Studiums hin wusste ich halt, okay, ich muss eine Bachelorarbeit schreiben. Und so wie Bachelorarbeiten halt sind, dass man oft eine ganz kleine Stichprobe nur hat und halt sich viel mit einem Thema beschäftigt, wo man dann irgendwie Daten erhebt und man dann halt was aufs Papier bringt, was wissenschaftlich vielleicht jetzt nicht den größten Mehrwert hat, sage ich mal. Deshalb wusste ich eigentlich, dass ich eher was Qualitatives machen möchte. Da ist halt wissenschaftlich jetzt nicht so, so tiefgründig ist. Und durch meinen Sport und auch so, mentale Gesundheit oder mentale Vorbereitung im Sport war das schon auch ein Thema. Und ich hatte einen Dozenten, den ich echt gut fand, der halt in der Sportpsychologie tätig war. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das könnte ein Thema sein, weil es beim Laufen halt schon viel oder sehr präsent ist. Also ich finde, wenn man irgendwie mit Leuten redet, die nicht aus dem Laufsport kommen, und dann fragen die, wie viel trainiert man so? Und dann sage ich auch noch, dass ich meistens alleine laufen gehe. Fragen sie halt, und an was denkst du denn die ganze Zeit? Oder was läufst du mit Musik? Dann sage ich meistens nein. Ja, und wie beschäftigst du dich denn? Und dann irgendwie, dass man halt ja schon viel auch in seinem Kopf dann unterwegs ist, wenn man alleine unterwegs ist, die ganze Trainingszeit. Ja, und dann hat sich das so als Thema eigentlich gut ergeben.
Das ist ein ganz, ganz schönes Bild, irgendwie die Vorstellung, in seinem eigenen Kopf unterwegs zu sein und so irgendwie mal zu gucken, was sind da so an Gedanken da. Und natürlich, wir Menschen können gar nicht anders, kommentieren wir auch alles, was so passiert.
Ja, genau.
Also, wenn man mal darauf achtet, und darum geht es ja auch heute in dem Podcast, was sind denn eigentlich Selbstgespräche?
Ja, das ist ein innerer Dialog, wahrscheinlich auch eher Monolog. Meistens im Kopf tatsächlich, kann aber auch mal laut irgendwas wirklich vor sich her sagen. Ich glaube, beim Laufsport jetzt wahrscheinlich eher weniger, aber ich glaube sonst auch irgendwie im Alltag, dass man irgendwie mal was vor sich her aufsagt oder ich muss noch daran denken oder irgendwie sowas sagt. Genau, also irgendwie Selbstinstruktionen, Gespräche, die motivieren, alles, was so in einem vorgeht.
Ja. Selbstinstruktionen, das ist irgendwie, ist auch, also es gibt ja Selbstgespräche und Selbstinstruktionen sind ja eigentlich das Gleiche, aber du hast es jetzt gerade schon angesprochen, es können Monologe sein, aber manchmal auch Dialoge. wie zum Beispiel mit so einem inneren Schweinehund. Das könnte ja dann eher so ein Dialog sein oder so einem inneren Kritiker, von dem spricht man ja auch oft, der einen eigentlich immer schlecht macht. Und wo es dann darum geht, auch zu lernen, dem gegenzuhalten. Und ja, Einfluss nehmen kann man eben, und deswegen ist es auch so ein wichtiges Thema in der Sportpsychologie, auf unser Verhalten, unsere Gedanken und letzten Endes dann auch darauf, wie wir uns fühlen, unsere Emotionen, auf die wir kaum anders direkt Einfluss nehmen können. Und ja, ich glaube, so thementechnisch hilft es extrem beim zum Beispiel Problemlösen. Ich weiß nicht, ob du auch in deiner Bachelorarbeit so ein bisschen die Themenfelder angerissen hast, wo es besonders häufig vorkommt.
Ich habe tatsächlich eher Elitesportler und Amateursportler im Mittelstreckenbereich untersucht und dann habe ich geschaut, in welcher Form die mit sich reden, also welche Art von Selbstgesprächen sie benutzen und auch wie es im Verlauf der Saison eigentlich sich verändert, wenn du halt in einer reinen Trainingsphase bist und mehr zu den Wettkämpfen herkommst. Also genau, eher so die Art, wie man mit sich redet und zu welchem Zeitpunkt.
Dann würde ich auch sagen, dann fassen wir das mal gleich auf, bevor wir vielleicht nochmal zu den Themenfeldern kommen, die vielleicht für ganz viele Zuhörerinnen auch aus dem Nichtsport interessant sein können. Gab es denn Unterschiede beim Einsatz von Selbstgesprächen zwischen Profis und Amateuren?
Ja, gab es. Ich muss so ein bisschen rüberschielen. Ich habe mir wirklich meine Bachelorarbeit mal wieder rausgekramt und mir das angeschaut. Also es war schon ein Unterschied, dass es gibt assoziative und dissoziative Selbstgespräche. Und da gab es tatsächlich einen Unterschied, dass die die Elite-Läufer haben häufiger assoziative, aufgabenbezogene Selbstgespräche benutzt und halt die Amateursportler eher halt was nicht mit dem Sport zu tun hat, eher so Ablenkung, solche Selbstgespräche, genau. Ja, und es hat tatsächlich sich auch während der Saison, vor allem bei den Elitesportlern, schon sehr verändert, dass man halt, ja, während einer Trainingsphase, ich glaube, das kennt man, da ist man irgendwie auch vielleicht ein bisschen entspannter ich weiß nicht, das verändert schon was im Kopf, wie man mit sich redet und sobald dann die Wettkämpfe anstehen und man irgendwie mehr dieses konkrete Ziel vor Augen hat, dann verändert sich das auch, wie man mit sich spricht und vor allem auch die in der Trainingsintensivität hat man schon gemerkt, dass dann das umswitcht, also dass man schon bei, ich weiß nicht, lockeren Dauerläufen eher halt auch in Gesprächen sowieso mit einem anderen Läufer ist oder dass man irgendwie darüber nachdenkt, wie schön die Sonne scheint und oder oh nein, es regnet, es nervt gerade alles und sobald es dann intensiver wird, blendet man das eigentlich aus und denkt mehr darüber nach, über komm schon, du kannst das oder zieh deine Arme nochmal mit oder so noch eine Wiederholung, dass es halt da dann auch so switcht.
Das finde ich jetzt ganz spannend, weil das heißt ja, dass Elite-Läufer, ich sage jetzt mal, bei intensiveren Trainingseinheiten oder vor Wettkämpfen auch bei den assoziativeren Gesprächen bleiben, also in der Handlungsorientierung und wirklich konkrete Anleitungen geben oder vielleicht auch schon einstudierte Selbstgespräche in Bezug auf die Motivation und in ihren lockereren Einheiten oder weiter weg vom Trainingseinheiten eher ähnlicher sprechen wie Amateurläufer. Also eher so im, ach ja, die Sonne scheint und was mache ich mir denn später zum Essen und naja, was mache ich dann an meinem Ruhetag? Also dass da eher so eine entspanntere Selbstgesprächssituation dann stattfindet.
Ja, ich muss halt wirklich sagen, das war ja auch so diese ganze Aufhänger, wieso die Bachelorarbeit. Also ich glaube, ich habe insgesamt 12 Leute befragt, also 6 Amateursportler, 6 Elitesportler. Ist halt jetzt, wie aussagekräftig ist das? Aber ich fand es super spannend, weil ich halt mit verschiedenen Leuten reden konnte und so ein bisschen Einblick auch in deren Kopfwelt bekommen habe und ich weiß noch, dass ich im Trainingslager war in Monte Gordo und ich eigentlich alleine da war und mich einer Gruppe angeschlossen habe und da war Selina Büchel, eine 800-Meter-Läuferin aus der Schweiz, die auf internationalem Niveau Wettkämpfe gemacht hat. Ich kannte sie nicht wirklich und ich habe mich dieser Gruppe angeschlossen, habe mir dann so gedacht, okay, du wolltest Elite-Sportler interviewen, wenn nicht sie, wer dann? Und dann habe ich mich tatsächlich mit ihr zusammengesetzt und halt mal so mit ihr darüber geredet und ich fand das total spannend und das war eigentlich auch das Coole an meiner Bachelorarbeit, halt mal so in Kontakt mit Leuten zu kommen und halt ja zu sehen, wie die so denken und wie die so ticken.
Mhm. Ja, es stimmt, wie 12 Leute hattest du interviewt, oder? Okay,
ja.
Das ist jetzt vielleicht nicht super repräsentativ, aber ich kann jetzt nur aus meiner Arbeit auch sagen, dass es das schon auch sehr widerspiegelt. Und man ja auch ein Stück weit dahin steuert, dass man ja auch nicht permanent in so einem hochfokussierten Genre mit sich selbst sprechen kann. Das ist ja viel zu anstrengend. Mhm. Deswegen eigentlich widerspiegelt es schon so, wie man es auch einüben sollte. Und wenn du sagst, okay, du hast jetzt 12 Leute interviewt, aber wie ist es bei dir? Also würdest du sagen, ja, wenn ich da gutes Self-Monitoring betreibe, kann ich das auch bei mir beobachten. In lockereren Phasen, um wenn es Richtung Wettkampf geht, intensiver geht, Richtung Qualifikationen oder dann natürlich wie dieses Jahr noch zu einer WM. Hoffentlich.
Ja, doch, also total. Ich glaube, dass es wirklich so ist, dass man bei lockeren Läufen wirklich so abschalten kann. Also ich glaube, da denkt man sehr viel und irgendwie auch gar nicht nach. Das finde ich auf jeden Fall das Schöne auch am Laufen, weil du halt wirklich so rauskommst und irgendwie alles so aufnimmst, aber danach, außer es jetzt irgendwas wirklich Spezifisches, Spezielles passiert, kann ich mich oft gar nicht daran erinnern, was ich jetzt die ganze Stunde lang darüber nachgedacht habe. So. Und dann bei intensiven Einheiten, dass man schon irgendwie denkt, okay, komm, du kannst das noch so viel Minuten, noch so viel Meter, so dieses, dass man da sehr viel mehr im Kopf mit dabei ist. Mhm. Und das halt dann auch in den spezifischen Einheiten, je näher man dann zu einem großen Wettkampftag kommt. Und ich merke es tatsächlich auch, dass wenn ich jetzt zum Beispiel einlaufen gehe von einem Wettkampf, wo man ja sagen würde, okay, das ist ein easy Dauerlauf eigentlich nur, dass ich da aber sehr viel mehr in mich reinhöre und sehr viel mehr alles analysiere, wo ich sonst bei einem normalen Dauerlauf einfach abschalten kann und das Wetter genießen kann. Also es ändert sich schon sehr viel, in welcher Phase man ist und wo man so mit dem Gemüt sowieso dran ist.
Jetzt ist es ja meistens intuitiv. Inwieweit hast du auch gelernt für dich, diese Erkenntnis aus deiner Bachelorarbeit, aber auch deine Erfahrung natürlich, es für dich zu nutzen gezielt. Weil du hast es jetzt gerade ganz schön beschrieben. Die Frage ist ja, ist es so gut, wenn du dann so intensiv reingehst, alles im Detail analysierst, so genau hinschaust. Inwieweit würdest du sagen, hast du gelernt, es nicht nur intuitiv, so plätschern zu lassen, sondern es auch wirklich für dich einzusetzen und zu nutzen?
Ja, im Wettkampf auf jeden Fall schon oder davor, das schon so zu steuern, dass man eher positiv denkt und wenn ich mich halt zum Beispiel schlecht fühle oder irgendwie denke, och, die Beine sind heute schwerer beim Einlauf, dass ich dann direkt umswitche und sage so, hey, von einer harten Trainingseinheit in einem harten Block sind die Beine auch nicht super, aber trotzdem hast du die Einheit super geschafft, solche Sachen dann direkt da so den Switch zu machen. Ich muss sagen, letztes Jahr war ich in Amerika bei einem Wettkampf und wie man dann so ins Stadion eingelassen wird, wir standen alle hintereinander und haben halt schon, der Wettkampf vor uns war noch im Gange, das heißt, wir mussten da so warten und man steht da halt und jeder ist so hibbelig und vor mir stand ein Mädchen und hinter mir stand ein Mädchen und die kannten sich halt und sie hat sich umgedreht und zu der hinter mir gesagt so, this is the fun part, no? Und dann habe ich mir so gedacht, ja, eigentlich ist das hier tatsächlich das Tolle daran. Und trotzdem waren wir alle so nervös und das hat auch so ein bisschen so ein Lachen ausgelöst, weil jeder halt irgendwie so in sich gefangen war. Und dann nochmal so rauszukommen, okay, das hier ist das Tolle. Und jetzt sage ich mir sehr oft vor Wettkämpfen zum Beispiel 4 Minutes of Fun. Weil es halt bei 1500 ungefähr 4 Minuten sind. Mhm. Und solche Sachen so, dass ich so nach und nach manchmal aufgeschnappt habe, dass ich halt mir das immer mal wieder so sage, gerade wenn ich irgendwie nervös bin vor einem Wettkampf, dass ich mir wirklich mich runternehme und sage, das hier ist tatsächlich das, wofür du das tust und das hier ist das Tolle daran. Ja. Und genau, also so steuere ich das schon dann spezifisch vor Wettkämpfen.
Das ist eigentlich ein perfektes Beispiel, weil man könnte auch sagen, boah, vier Minuten jetzt wieder einfach richtig in die Fresse, 4 Minuten richtig leiden. Was nicht wirklich produktiv ist, weil sich da natürlich auch der ganze Körper dagegen wehrt. Also wenn ich schon assoziiere, dass ich jetzt gleich leiden werde, abzugrenzen von ich stelle mich darauf ein, kann man natürlich mit so positiven Selbstinstruktionen wie, okay, 4 Minutes of fun oder was ich ganz gern mache, es ist ja deine Bühne. Also all die Entbehrungen, all das Training, all das harte Training, all das Leiden sind ja nur dafür da, um jetzt auf der Bühne zu stehen. Also im Sport oder auch in der Musik, es ist ja überall das Gleiche. Und diese Bühne, die darfst letzten Endes du als eine der wenigen jetzt betreten. Und das löst ja auch so einen gewissen, ja, Stolz aus, worauf man sich dann auch freut. Und das ist eine ganz andere Aktivierung für einen Wettkampf. Ich sage, boah, puh, bin ich froh, wenn das rum ist.
Ja, definitiv. Also das ist wirklich sehr viel mit einfach umformulieren. Also zum Beispiel sage ich mir auch immer, Nervosität ist was Gutes, weil es zeigt, dass es mir was bedeutet. Und eigentlich ist das ja total schön, dass ich was habe, was mir so viel bedeutet, wo ich wirklich nervös davor bin, wie das ausgeht und was dabei rauskommt. Und das halt eigentlich eher in das Positive zu formulieren. Ich glaube, das ist halt sehr viel, wie man so seinen inneren Monolog, Dialog steuern kann, dass man, klar, man hat diese Gedanken und ich will auch gar nicht die Nervosität irgendwie wegdrücken oder nicht zulassen, sondern halt eher zu sagen, okay, das ist was Gutes und bis zu dem Grad ist es auch was Gutes und es darf halt nicht darüber kommen, aber das halt wirklich so zu steuern, dass es, ja, dass das Positive hervorgehoben wird und tatsächlich, wie du auch gesagt hast, so, das ist meine Bühne, wieso arbeite ich denn den ganzen Winter über, wenn ich mich nicht danach dahinstellen möchte? So, niemand zwingt mich. Ich habe mir das schon rausgesucht. Ich habe mich bei dem Wettkampf angemeldet. Ich will mich für eine Weltmeisterschaft qualifizieren. Wenn ich dann dastehe, dann möchte ich mich auch darauf freuen.
Absolut. Und ich glaube, dieses Nervosität ist auch ein ganz, ganz tolles Beispiel, was jeder kennt, ob jetzt im Sport oder bei einem Vortrag oder vor einer Prüfung. Und wir brauchen Nervosität letzten Endes auch ein Stück weit, um performen zu können. Also es sind ja auch physiologische Prozesse, die total wichtig sind, die durch Nervosität aktiviert werden. Und das wäre dann auch ein Beispiel, weil du beschrieben hast, es darf natürlich nicht eskalieren. Also ich darf natürlich nicht anfangen, in Richtung Panikattacke zu geraten. Und dementsprechend dienen dann aber auch wieder so positive Selbstinstruktionen zur Emotionsregulation, um das dann auch auf eine Balance zu bringen, die in dem Fall für dich die perfekte Balance ist oder die perfekte Wettkampfaktivierung, um leisten zu können in dem Moment. Ja, es gibt ja auch einige Studien. Ich weiß nicht, ob du in deiner Bachelorarbeit auch ein paar Studien vermutlich auch zum Vergleich herangezogen hast oder zitiert hast. Es gibt ja Studien aus zum Thema Lern- und Denkaufgaben, die belegen, dass Leute, die während diesen Aufgaben Selbstgespräche führen, bei dem Lösungsprozess meistens zu besseren Ergebnissen kommen. Es gibt ganz viele Studien zum Thema Tennis, also dass Tennisspieler, die Punkte verlieren, zu mehr Selbstgesprächen neigen. Und man dabei herausgefunden hat, dass natürlich die es schaffen, in dem Moment positiver mit sich zu sprechen oder motivierender, pushender. Es gibt auch Tennisspieler, die beschimpfen sich dann total, aber das ist in dem Fall, hat es dann auch eine motivierende Komponente, letzten Endes wieder höhere Gewinnchancen hatten. Und das finde ich extrem spannend. Ich weiß nicht, ob du in deiner Bachelorarbeit auch ein paar Studien zum Vergleich herangezogen hast.
Ja, definitiv. Ich habe, wie gesagt, mir das vorher nochmal durchgelesen und es gibt wirklich so einige Studien, auch viel mit welcher Art, weil ich halt ja spezifisch auch geschaut habe, wie sich die Art und Weise, wie man mit sich redet, verändert. Zum Beispiel, dass man halt bei feinmotorischen Selbstgesprächen, dass es da zielführender ist, wenn man halt wirklich so Instruktionen gibt oder bei dann grobmotorischen, wie jetzt zum Beispiel eher beim Laufen, dass man da, wenn es dann wirklich drauf ankommt, eher motivational mit sich redet, so den Unterschied, was halt da irgendwie zielführender ist. Also es gibt schon so einiges und ich glaube halt auch beim Tennis, weil das so interessant ist, dass die Spiele ja ewig dauern können und man halt im Vorhinein nicht unbedingt weiß, wie lange das dauert und da halt die mentale Komponente nochmal so viel höher ist und halt ja auch das Publikum sitzt trotzdem so nah dran und man hat halt dieses 1-gegen-1 meistens, wo das beim Laufen ja dann trotzdem ein bisschen anders ist.
Ja, beim Tennis kann man nicht immer sagen, okay, 4 minutes of fun.
Genau. Und das grenzt es bei mir schon sehr viel ein. Also ich finde halt, gut, 4 Minuten sind für viele vielleicht auch noch lang und für manche ganz
kurz. Die
100-Meter-Sprinter,
ja.
Sehr überschaubar.
Ja, ja, ja. Aber das ist auch wieder eine unheimlich spannende Komponente, die mich auch natürlich total beschäftigt in meiner Arbeit, weil ich mit sehr vielen verschiedenen Athleten arbeite, von Sportarten, die wirklich nur ein paar Minuten dauern, bis hin zu mehreren Stunden. Und man an sich, vom Prinzip her, ist es natürlich immer das Gleiche, aber es ist schon ein bisschen eine andere Strategie, beziehungsweise muss ich lernen, auch da beharrlich dran zu bleiben, wenn es halt länger dauert, wie bei irgendwelchen Ultraläufen, dass ich natürlich immer wieder und immer wieder anfange, es zu wiederholen. Oder was so ein Klassiker ist, mir die Strecke einzuteilen in kürzere Abschnitte. Das hilft auch oft. Ist jetzt wahrscheinlich bei dir auch noch nicht so ganz sinnvoll. Ich glaube, dazu ist es noch zu kurz, aber ich sage jetzt mal so ab, 5000 Metern könnte ich mir vorstellen, ab, 10 Kilometern in die Richtung, wenn man kommt, kann man sich die Strecken dann auch einfach oder muss man sie sich fast sogar einteilen.
Ja, das hatte ich zum Beispiel auch. Also meine 10 Kilometer Zeit ist vom Niveau her nicht zu vergleichen mit meiner 1500 Meter Zeit, aber bei meinen 10 Kilometer Läufen, die ich trotzdem regelmäßig im Aufbau mache, teile ich mir das tatsächlich so mit Kilometern ein, dass ich mir irgendwie sage, okay, Kilometer 1-3. Mhm. Ich arbeite viel auf Englisch mit mir im Kopf, weil ich finde, dass sie oft kürzere Begriffe haben. Es klingt oft irgendwie besser oder catchy.
Ja, flowiger, catchier, stimmt.
Genau,
schon.
Ja. Ja, dass ich irgendwie sage, Kilometer 1-3 erstmal Flow finden, erstmal reinkommen, so abschalten, dann Kilometer 3-5, ich weiß nicht, stay engaged, irgendwie so dranbleiben und dann die letzten 2 Kilometer nochmal alles geben. Also da teile ich mir das schon ein, aber bei 1500 muss ich sagen, im Wettkampf denke ich jetzt nicht aktiv nach. Ich glaube, da ist halt auch viel intuitiv mit Taktik ja auch noch dazu kommt. Und viel einfach, glaube ich, dieses Dranbleiben,
Rhythmus,
Dranbleiben.
Oder? Also mit den Armen dann auch wirklich die Instruktionen auf.
Eigentlich, also mehr. Ich denke wirklich fast gar nicht daran, wie ich jetzt laufe, sondern mehr irgendwie, okay, komm, dranbleiben, irgendwie sowas. Aber ich könnte dir jetzt noch nicht mal genau sagen, was ich sage und auf welcher Sprache das stattfindet, weil da tatsächlich alles irgendwie intuitiv abläuft.
Ja. Aber das ist eben das Spannende, dass oft bei Sportarten, wo es halt nicht so lange dauert, man auch noch viel am Start arbeitet mit Selbstinstruktionen, um sich eben in diese optimale Wettkampferregung zu bringen. Während der Sportart ist dann gar nicht mehr so viel Zeit. Also da gilt es dann auch einfach dem zu vertrauen, dass wenn ich bis zum Start alles richtig gemacht habe, alles gut gemacht habe, dass ich mich dann wirklich einfach nur noch auf meine Fähigkeiten verlassen kann und dem, dass ich mich vorbereitet habe. Das waren jetzt natürlich alles positive Wechselwirkungen. Es gibt, ich arbeite ja auch als Psychotherapeutin und es gibt natürlich, ich weiß nicht, ob du das auch in deiner Bachelorarbeit hattest, die Wechselwirkung mit negativen Gefühlslagen. Und da gibt es auch enorm viele Studien und das finde ich schon auch spannend, zumindest mal so als kleine Warnung, dass wir mehr darauf achten, positiver mit uns zu reden, dass es definitiv Wechselwirkungen gibt beim Thema Depressionen, Thema Angststörungen oder zum Beispiel auch chronische Schmerzen. Also dass Leute, die tendenziell sehr, sehr negativ mit sich sprechen, ist immer die Frage, was war zuerst da, Henne oder Ei? Aber dass da diese negativen Selbstgespräche definitiv eine größere Rolle spielen.
Ja, also ich muss sagen, bei mir in der Bachelorarbeit war durchweg eigentlich positive Selbstgespräche. Und wenn dann, ich habe noch ein Zitat gelesen, so, lauf jetzt den Berg hoch, du faule Sau.
Ja, gut.
Hatte jemand gesagt. Das ist halt motivierend gemeint, hat schon ein bisschen eine negative Konnotation, würde ich sagen. Aber also durchweg war es eigentlich positiv, was da für Aussagen kam. Aber man merkt es ja auch bei sich selbst. Also ich glaube, wenn es einem gut geht und wenn man gut gelaunt ist und das Training läuft gut, dann ist es natürlich auch viel einfacher zu sagen, 4 minutes of fun. Wenn ich aber nicht mit diesem Selbstbewusstsein an die Startlinie gehe, dann ist es natürlich auch viel, viel schwerer, da irgendwie positiv drüber nachzudenken und in diese negative Spirale halt zu kommen. Oder man merkt, man kommt nicht in den Rhythmus im Wettkampf und dann halt zu sagen, ja, jetzt gebe ich auf und ich habe keinen Bock mehr, kommt dann halt viel schneller, als wenn man halt da voll in seinem Flow ist. Und ja, darf man auf jeden Fall nicht unterschätzen, wie viel Auswirkungen das hat und wie weit man gehen kann, wenn man halt positiv bleibt und positiv eingestellt sein kann.
Man braucht natürlich immer ein bisschen Geduld, weil so ein Switch ist jetzt nicht von einer auf die andere Sekunde. Das heißt, wenn man eine Sportart betreibt oder auch im Alltag und es schafft, über eine gewisse Schwelle zu kommen, in der man positiver wieder mit sich spricht, dann kann man oft auch das Ruder noch umreißen. Und ich glaube, da ist es eben so diese Beharrlichkeit, das wirklich auch zu üben, auszuprobieren und damit positive Erfahrungen zu machen. Und, du hast es gerade schon gesagt, wie war das? Reiß dich zusammen, du faule Sau? Oder was hat der?
Es war irgendwie Lauf den Berg hoch,
du faule Sau. Aber das ist ja, was ich vorher meinte. Es gibt auch Tennisspieler, die sich beschimpfen. Und es ist ja wie immer, man muss für sich individuell finden, was auch passt. Und natürlich denke ich mir im Alltag, man muss sich nicht immer sagen, reiß dich zusammen. Und aber manchmal, es gibt halt Momente im Leistungssport, wo das schon wichtig ist, glaube ich, sich so dann auch zu pushen. Weil es ist ja auch immer nur ein temporärer Zeitabschnitt, in dem man das macht. Sollte man halt vielleicht nicht 24/7 machen, sich zusammenreißen.
Nee, genau. Also man sollte schon wissen, wieso man es tut und was dabei rausspringt. Das ist halt das, was ich meinte. So, wenn man halt weiß, dass was Gutes dabei rauskommt und es läuft gerade alles und man hat einen guten Wettkampf hinter sich und hat jetzt die nächste harte Einheit, dann geht man da halt viel selbstbewusster rein und denkt sich halt, okay, ja, natürlich mache ich das, weil es funktioniert gerade gut und ich bin gut in Form. Es ist halt eher schwieriger, wenn das halt gerade nicht so gut läuft und wenn man halt irgendwie wenn es sowieso schon mühselig ist. Aber genau, es lohnt sich auf jeden Fall dran zu bleiben und im Kopf halt dagegen zu steuern.
Perfekte Überleitung. Es lohnt sich, dran zu bleiben. Wir machen jetzt eine kleine Werbung, denn diese Folge wird unterstützt exklusiv von Exakt Health, der ganzheitlichen Trainings-App für Läufer und Läuferinnen. Somit bekommt ihr zusätzlich zum heutigen Thema einen weiteren Mehrwert mit nützlichen Infos und sogar einen 40% Rabattcode. Liebe Vera, du bist im Exakt Elite Running Team. Was ist denn für dich das Besondere an Exakt Health?
Exakt ermöglicht es tatsächlich, dieses ganzheitliche oder in diesem ganzheitlichen Trainingsalltag seinen Platz zu finden, weil Laufen ist halt nicht nur Laufen und Laufen ist auch nicht nur im Kopf stark sein, sondern halt auch gesund durchzukommen oder wenn gerade eine Verletzung irgendwie ist, da dagegen zu steuern. Genau. App-basierte Physiotherapie, die man zu Hause durchführen kann. Wir machen zum Beispiel auch immer Mobility nach dem Training zusammen, halt nach der harten Einheit in der Gruppe. Genau, also von Kraft-Mobility bis jetzt auch Laufpläne ist eigentlich fast alles dabei, was so dieses die andere Komponente zum Lauftraining noch gibt.
Und das Schöne ist, die App bietet ja auch im Rahmen der Trainingspläne Anleitungsvideos zu allen Übungen. Das heißt, man kann wirklich auch schauen, dass man die richtig macht. Zusätzlich auch Artikel mit wertvollem Wissen und Tipps rund ums Thema Laufen. Und du hast schon angesprochen, Verletzungsprävention und deine Regeneration mit den Mobi- und Stabi-Übungen. Und das Ganze ist sogar als Medizinprodukt in der EU zertifiziert. Noch ein Vorteil, du kannst die App 7 Tage kostenlos testen und alle Funktionen nutzen, bevor du dich für ein Abo entscheidest, was eigentlich ziemlich cool ist. Dazu gibt es auch bei Sport im Kopf endlich mal einen exklusiven Rabattcode. Gibt es nämlich bei mir nicht so oft. Mit dem Code Sport im Kopf bekommt ihr bis zu -40% auf die 3 und die 6 Monatspläne. Den Link dazu findet ihr natürlich in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß beim Weiterhören. Wir machen weiter. Vera, mit deinen persönlichen Erfahrungen, gab es irgendeinen Schlüsselmoment zum Thema Selbstgespräche, wo du wirklich gemerkt hast, okay, das da erinnere ich mich noch ganz genau, da konnte ich das Ruder rumreißen.
Jetzt muss ich dich fast enttäuschen, dass ich das nicht hatte.
Das ist okay.
Nee.
Ehrliche Antworten.
Ja, nee, ich muss sagen, dass das auf jeden Fall schon definitiv länger ein Thema ist, dass ich mir bewusst bin, wie viel man darüber steuern kann. Ich habe auch schon mit diversen Mentaltrainern zusammengearbeitet, als in meiner Kölner Zeit in Köln mit jemandem, wo ich auch sagen muss, dass ich sehr viel gelernt habe, dass man halt ja zum Beispiel auch wenn man jetzt zum Beispiel sagt, bei anstrengenderen Läufen ist es vielleicht das Motivierende oder diese motivationalen Selbstgespräche vielleicht zielführender, aber dass man trotzdem auch sagen kann, ich habe gerade einen Schlüssel in der Hand und ich drücke den ein bisschen zusammen oder ich konzentriere mich gerade einfach darauf, dass ich diesen Schlüssel spüre und nicht, dass ich irgendwie noch Minuten runterzähle. Solche Sachen, wo ich mich dann immer wieder ertappe, dass ja in all diesen Lebensphasen, wo ich schon war, mit welchen Personen ich so zu tun hatte, dass ich immer wieder auf Verschiedenes so zurückgreife. Mhm. Genau wie eben auch dieses 4 Minutes of Fun zum Beispiel, die sich so bei mir eingeschlichen haben, wo ich so merke, okay, du bist tatsächlich schon ein bisschen älter in dem Sport, du hast schon ein paar Leute, bist schon ein paar Leuten begegnet, und dass ich mir eigentlich so eine Toolbox zusammengestellt habe, wo ich jetzt immer in verschiedenen Phasen irgendwie so drauf zurückgreifen kann. Aber wie gesagt, ich hatte keinen Moment, wo ich mir jetzt dachte, okay, das ist jetzt der Schlüsselmoment, jetzt konzentriere ich mich da drauf.
Ja, ich hätte mir vielleicht auch vorher noch überlegen müssen, gab es einen 10-Kilometer-Lauf, wo es das gab, weil wir hatten es ja vorher kurz, es ist natürlich auch schwierig, auf 1500 Metern da so ein, also es sind 4 Minuten. 4 Minuten vergehen so unfassbar schnell und ehe man da anfängt nachzudenken und zu überlegen, ist das Rennen sowieso vorbei und dann kostet es einen wahrscheinlich auch zu viel Kraft. Also da ist, wie du sagst, so dieses vorm Start, ich habe auch das Bild vor mir im Kopf und du musst es mir verzeihen, dass ich wahrscheinlich jetzt diese 4 Minutes of Fun auch anderen nahelegen werde, beziehungsweise so in der Art hatte ich es auch schon, dass wir gesagt haben, hey, es sind nur 3 Minuten 30 Downhill. Es ist so kurz, es ist so eine temporäre Zeit. Und wenn man sich vorher so viel Gedanken darüber macht, über diese 3 Minuten, ein Tag hat 24 Stunden, das ist nichts und das vergeht so schnell. Und eigentlich ist es ja genau die Bühne. Also die Bühne ist ein Bild, das ich auch gerne nutze, für die man ja auch alles macht. Und jetzt hattest du noch kurz was angesprochen, motivationale Selbstgespräche. Und das stimmt, das sind so diese motivierenden, die natürlich gerade für Langstrecken, glaube ich, sehr, sehr gut funktionieren. Und dann gibt es ja noch die instruktionalen Selbstgespräche, also die mehr auf sich auf die Handlung orientieren. Wie bewege ich mich? Wie finde ich den Rhythmus? Ganz zu Beginn hast du gesagt, Arme mitnehmen. Instruktionale Selbstgespräche im Laufen. Was gibt es da noch so für Beispiele? Ich glaube, es gibt nämlich immer relativ viele Läufer und Läuferinnen unter den Hörern.
Ja, ich hatte letztes Jahr tatsächlich witzigerweise auch bei diesem Einlauf, wo ich dieses 4 Minutes of Fun aufgeschnappt habe, dass ich zum ersten Mal auf den letzten 20 Metern hingefallen bin, weil meine Beine einfach komplett nachgegeben haben, vor Laktat. War dann natürlich nicht so fun, aber danach war ich schon ein bisschen im Kopf damit beschäftigt, dass ich Angst hatte, dass mir das wieder passiert, weil ich das so nicht kannte. Ich habe das natürlich schon im Fernsehen gesehen, dass Leute halt es nicht bis ins Ziel schaffen. Und es war zum Glück ganz früh in der Saison, aber ich hatte halt dann immer mal wieder beim Training das Gefühl und auch in Wettkämpfen so, oh, kommt das Gefühl jetzt? Mhm. Kann ich meinen Beinen vertrauen? Und habe ich auch mit einer Freundin gesprochen, die auch Läuferin ist. Und die hat dann gesagt so, konzentrier dich doch einfach auf deine Füße, so quick feet. Und dass ich das dann immer, wenn ich das Gefühl hatte, okay, jetzt kommt es wieder, dass ich mich wirklich einfach darauf konzentriere, meine Füße halt, also den schnellen Bodenkontakt zu haben quasi. Und das ist sowas, wo ich zum Beispiel drüber nachdenke. Oder auch bei härteren Einheiten, wenn mein Trainer dann dabei ist, dass er dann irgendwie reinruft, okay, jetzt wackel nicht so viel mit dem Oberkörper, die Energie soll gerade ausgehen, nimm die Arme gerade mit, dass man dann irgendwie so diesen Cue nochmal hat und sich wirklich auf die Arme konzentriert. Genau, das sind so Beispiele, wo ich jetzt konkret drüber nachdenke. Ich glaube, Sprinter sind dann auch oft mit Knie noch höher ziehen, Schritt länger machen. Aber da muss ich sagen, dass ich bei mir selten jetzt im Training so konkret über die Technik nachdenke. Mhm.
Aber das Beispiel war sehr, sehr gut, weil gerade wenn es um Thema Angst, Zweifel geht oder auch logischerweise infolgedessen Stressreduktion, sind so instruktionale Selbstgespräche oft sehr hilfreich. Weil motivationale Selbstgespräche, also es hat ja auch, wie sie schon sagt, das ist natürlich was sehr Stimmungsabhängiges. Aber wenn ich mich wirklich auf Handlungsschritte oder Handlungsanleitungen konzentriere, die sollten ja im besten Fall immer gleich sein. Also die sind ja nicht stimmungsabhängig. können sie sein, sollten sie aber nicht. Dementsprechend ist das so ein schönes Beispiel, wenn man irgendwo Angst hat oder Zweifel. Jetzt war es bei dir ein Sturz, der jetzt keine großen Folgen hat. Es gibt ja auch Sportarten. Ich hatte erst vor kurzem eine Aufnahme mit einem Radrennfahrer, der tatsächlich auch aus Ostwestfalen kam, geboren in einem Nachbarort, der Florian Stork.
Ich muss zugeben, also ich war weniger als ein Jahr alt, als wir umgezogen sind.
Okay, gut.
Nach Luxemburg. Naja, ich habe eigentlich keine
Erinnerungen
Verbindung zu dem Ort.
Ich höre jetzt auch auf damit. Also jedenfalls geht es um Sportarten, wo ja wirklich auch so ein Sturz mal Konsequenzen haben kann von schweren Verletzungen, also auch irgendwo traumatische Erlebnisse. Und selbst wie bei dir, wo man natürlich Angst hat, wieder zu scheitern, zu stürzen, dass der Fokus auf die Handlung und sich dabei anzuleiten, das ist wie so eine Bedienungsanleitung eigentlich, dass das einfach sehr hilfreich sein kann, weil man halt die Emotionen rausnimmt.
Genau, ich wollte gerade sagen, man nimmt das Subjektive total raus und kann sich einfach auf was konzentrieren, was man halt irgendwie in der Hand hat.
Ja, funktioniert auch wunderbar im Alltag. Also wenn man irgendwo ein Vorstellungsgespräch hat oder einen Vortrag halten muss, dass man sich einfach nur auf die Sache an sich konzentriert. Nicht daran denkt, oh, vielleicht könnte ich mich blamieren, wenn ich scheitere oder wenn ich was Dummes sage, sondern sich wirklich auf das zu konzentrieren, worauf man sich vorbereitet hat. Wie sieht's denn aus mit, um dafür ein paar Beispiele, wir hatten auch schon ein paar Beispiele, aber kontraproduktive Selbstgespräche. Gab es da in deiner Bachelorarbeit auch Beispiele, in welchen Situationen die besonders vorkommen aus den qualitativen Interviews oder sprechen die alle positiv mit sich?
Also im größten Teil, weil das jetzt halt auch so lange her ist, kann ich jetzt nicht mehr genau halt auch die Beispiele nennen, die da genannt wurden bei den Gesprächen. Größtenteils war es tatsächlich das Fazit bei mir, dass es durchweg positiv war. Aber ich glaube, dass es halt, ja, wenn man so in einem Gespräch drüber, oder sagen wir mal so, bei meiner ganzen Recherche ist natürlich halt auch dabei rausgekommen, dass du ja natürlich immer nur Erzählungen hast von dem, was in einem vorgeht. Ne? Man kann halt nie in dem Moment genau zuhören, sondern muss immer fragen, was hast du dabei gedacht? Oder wie redest du in der Situation mit dir? Sodass das halt auch schon irgendwie
gefiltert ist.
Trotzdem verfälscht oder schwierig ist, so das richtig zu reproduzieren. Und ich glaube, dass es in meiner ganzen Karriere bestimmt Phasen gab, wo ich mehr negativ mit mir gesprochen habe, aber ich sehr im Reinen bin mit meiner Karriere bis jetzt und halt darauf zurückgucke und fast keine Saison hatte, die jetzt komplett verpatzt war. Und ich halt immer sagen würde, okay, durchweg war alles positiv und durchweg habe ich positiv mit mir geredet. So. Aber da waren sicher auch Phasen dabei, wo das nicht der Fall war.
Das ist natürlich, das klingt tatsächlich so, als ob du mit dir sehr im Reinen bist und da auch irgendwo innerlich wirklich auch einfach eine gute Konstanze hast und sehr stabil bist. Was mir auffällt, ist, dass es natürlich meistens in eine kontraproduktive Richtung geht und das ist ja oft das Gemeine, wenn es halt eh schon nicht so gut läuft, ja. Also man kann es ja auch beobachten. Wir können nicht in anderen Köpfen herumspazieren, wie du es zu Beginn beschrieben hast, in unseren eigenen Köpfen. Aber man kann ja schon mal die Körpersprache beobachten. Und das ist oft so ein Hinweis, wenn man der Kopf, ja, wird hängen gelassen. Im Fußball kann man das kollektiv beobachten, weil dann irgendwie 11 Köpfe hängen, wenn es ein Gegentor gibt. Und dann kann man meistens davon ausgehen, dass der innere Dialog jetzt nicht so super ist. Und dann geht es schon los, diese Negativspirale. Ja, immer passiert es mir und eigentlich habe ich gar keine Lust mehr. Und ja, toll, wieder schaffe ich die Quali nicht. Das Blöde ist natürlich nur, das Ganze hat ja auch eine physiologische Reaktion. Ich weiß nicht, ob das auch Teil deiner Arbeit war. Also diese physiologische Reaktion müssen wir jetzt auch gar nicht zu wissenschaftlich reingehen, weil wir da beide keine Experten sind. Aber natürlich wirkt sich das auf mein Verhalten oder auf meinen Körper aus. Ja? Ich erhöhe die Anspannung, der Muskeltonus geht hoch. Vielleicht fange ich auch irgendwo zum Zittern an, krieg so schwammige Knie. Und das hat natürlich alles einen riesen Einfluss auf meine Performance und natürlich eher nicht im positiven Sinne.
Ist ein bisschen so wie dieses, was war zuerst da, Huhn oder Hen Ei? Oder Ei. Ja, Hen oder Ei. Ich kenne halt dieses Superman's Pose. Also ich glaube, das kennen viele genau, ja, vor einem Vorstellungsgespräch, wichtigen, dass du dich halt in so eine Powerpose stellst und genau, was beeinflusst jetzt was, aber na, dass da auch die Körperhaltung natürlich das auch positiver gestalten kann. Ich glaube, was halt wichtig ist im Sport, dass man halt diese Toolbox hat, dass man weiß, wie man sich zu helfen weiß. Ich hatte vorhin angesprochen, dass ich sehr in mich reinhöre, wenn ich einlaufen gehe von einem Wettkampf und wenn ich merke, gerade will ich da nicht so reinhören, dann ziehe ich mir Musik an. Also dann habe ich halt Musik auf den Ohren und weiß halt, okay, meine Gedanken gehen gar nicht dahin. Ich lasse mich jetzt positiv beeinflussen. Ich habe eine Playlist. Ich mache mir Lieder da rein, auf die ich halt Bock habe und schalte halt so ein bisschen diesen inneren Monolog aus. Und ich glaube, natürlich, wie gesagt, wenn alles gut läuft, im Großen und Ganzen gut ist, dann ist es halt natürlich auch einfacher, irgendwie in eine positive Richtung zu gehen. Und wenn man gerade, ja, wenn einfach gerade alles blöd ist, ist es schwieriger, da rauszukommen. Aber ich glaube, man soll versuchen, sich halt so eine Toolbox zu erstellen, wo man halt weiß, okay, es geht in die Richtung, stopp, da so kann ich mir helfen. Oder gerade habe ich mehr Bock da drauf, jetzt muss ich irgendwie so reagieren im Kopf. Ja.
Die Toolbox. Und die Toolbox, die schafft halt einfach Sicherheit. Weil wenn ich weiß, ich habe eine richtig geile Toolbox am Start, ja, wo ich für alle Eventualitäten einfach irgendein Werkzeug parat habe, dann gibt mir das Sicherheit. Ob ich es dann brauche oder nicht, ist ja immer noch mal eine andere Frage. Aber so ein Werkzeugkoffer zu haben, und das ist auch das Schöne oder ja, warum mir meine Arbeit natürlich auch sehr viel Spaß macht, weil es auch sehr kreativ sein darf. Also jede hat ja irgendwie andere auch schon Erfahrungen oder Bilder im Kopf, mit denen man arbeiten kann, oder man probiert neue Dinge aus. Ich hoffe da immer auf große Transparenz über Dinge, die gut funktionieren und nicht funktionieren. Dann sucht man weiter, aber es gibt definitiv für jede Athletin Mittel, die funktionieren. Und desto größer meine Toolbox da ist und ich das weiß, desto mehr Sicherheit gibt es mir. Und Sicherheit ist ja eigentlich immer Key, also um zu performen.
Ja, definitiv. Also ich muss auch sagen, ich habe schon mit verschiedenen Mentaltrainern zusammengearbeitet. Eine Zeit lang habe ich auch versucht, irgendwie mir ein Bild von einer Raubkatze vorzustellen, weil du halt das assoziierst mit Schnelligkeit, mit Kraft und so weiter. Ich glaube, das ist auch so ein klassisches Bild, was man malen kann, dass man halt quasi die schönen Komponenten oder die Komponenten, die einem wichtig sind, halt in einem anderen in einem anderen Bild sieht und das so auf sich reproduzieren kann, hatte ich auch eine Zeit lang immer, weil ich mir nicht einen Geparden oder rausgesucht habe, weil mir das zu basic war, habe ich mir einen Caracal rausgesucht, was halt auch eine schnelle Katze ist, die aber nicht jeder kennt. Die haben so Pinselohren.
Jetzt auch gerade sagen, da muss ich jetzt auch nochmal ein Bild recherchieren.
Genau, kommt aber
Wikipedia-Link zu mir.
Ich habe Caracal.
Okay.
Ja, dann habe ich mir halt immer so ein Pinselohr auf die Hand gemalt. Okay. Was halt,
die Lux, die haben ja auch für, so Pinselohren, ja?
Genau, und das war halt für niemanden irgendwie aussagekräftig, aber für mich schon. Ja. Und wenn ich halt da drauf geguckt habe, habe ich mir gedacht, okay, gut, versuch das zu verkörpern, was dieses Symbol für dich bedeutet. Das mache ich jetzt mittlerweile nicht mehr, hat aber in der Phase ganz gut funktioniert. Und ich glaube, das sind so Sachen, wo man halt auch einfach ausprobieren muss, ein bisschen zu schauen, was einem so Sicherheit gibt. Ich muss auch sagen, manchmal hilft es auch nur, meinen Trainer anzurufen, der halt auch mein Mann ist und der mich dann nochmal beruhigt und irgendwie die richtigen Sachen sagt, um aus dem Kopf rauszukommen. Aber es sind halt, genau, alles so Kleinigkeiten, die einem irgendwie Sicherheit geben.
Und manchmal verankert man ja auch solche Sachen, ja. Dann muss man die sich nicht mehr auf die Hand malen, sondern diese Attribute sind dann irgendwo auch verankert und wirklich so fest, dass sie abrufbar sind, ohne dass du das Bild wirklich siehst und triggern musst. Und ja, Mann anrufen ist natürlich praktisch, wenn das der Trainer ist. Aber ich biete es auch immer an, dass ich sage, hey, wir müssen jetzt keine lange Session machen vor dem Wettkampf oder nach dem Training, wenn das jetzt irgendwie Training ist und dann Quali, Semi, Finale, sehr auch unterschiedlich immer gestaffelt. Ich sage, schick mir einfach eine Sprachnachricht und ich überlege mir was dazu. Oder wir machen kurz 10 Minuten einfach, das nochmal zu reflektieren. Und manchmal hilft es dann auch, die Suppe weniger heiß zu kochen. Oder ein ganz wichtiger Punkt noch so Richtung Ende, akzeptieren. Also gerade wenn es mal nicht gut läuft, ist Akzeptanz natürlich auch ein ganz tolles Hilfsmittel für die Toolbox, die auch wiederum Commitment stiftet. Weil wenn ich lerne, Dinge zu akzeptieren und sage, okay, es ist jetzt gerade einfach alles scheiße, Punkt, es ist so, dann bringe ich aber diese Gedanken auch ein Stück weit mehr von mir weg. Also ich kann mich ein Stück weit mehr durch die Distanz eigentlich wieder distanzieren, weil ich loslasse. Und meine Gedanken sich da nicht so festbeißen an der Sache, dass es gerade nicht so läuft. Und dann kann ich mich wieder committen auf das Ziel, was vielleicht jetzt eigentlich eher am Fokus stehen sollte.
Ja.
Ja. Gut. Vorletzte Frage. Hast du Selbstgespräche ganz bewusst, also weil du es auch erwähnt hast, Köln ist ja auch so ein bisschen eine Hochburg der Sportpsychologie, also sind ja auch viele gute Dozenten an der Uni. Wenn du da schon früh mit Leuten zusammengearbeitet hast, Thema Selbstgespräche, Selbstinstruktionen auch in dein Training integriert, man kann sie auch super im Alltag üben. Also das ist ja nichts, was man dann nur beim Laufen üben muss. Aber das Umformulieren zum Beispiel, positiver mit sich sprechen.
Ja, ich glaube, dass bei mir der Sport mir sehr viel auch in anderen Lebenslagen geholfen hat, weil zum Beispiel halt diese Nervosität vor Wettkämpfen ist wie Nervosität vor einer Prüfung oder irgendwie sowas, und dass ich das eigentlich ganz gut übertragen konnte immer, dass ich mir gesagt habe, okay, für einen Wettkampf, du hast dich gut vorbereitet, du hast gut trainiert, das hier ist jetzt das, worauf es rausläuft. Du musst jetzt nicht so nervös sein. Und vor einer Prüfung dann halt auch, okay, wenn ich wusste, ich habe gut gelernt, ich kann das, ich brauche diese Prüfung auch für meinen Abschluss, so, das funktioniert jetzt. Und ich glaube, dass ja, das sind diese Soft Skills, glaube ich, als Sportler, die man dann in anderen, im Beruf, in der Berufswelt, in der Studentenwelt irgendwie gut anwenden kann. Und so ganz bewusst läuft das, glaube ich, nicht ab, aber weil man sich das halt so aneignet im Sport, was halt so viel Zeit einnimmt und womit ich mich auch sehr viel identifiziere, ja, dass ich Athletin bin, dass das so, ja, rüberschwappt auf die anderen Komponenten in meinem Leben und Bereiche in meinem Leben, wo ich dann halt das so intuitiv dann anwenden kann.
Das sind sehr schöne Abschlussworte an all diejenigen, die Vera wirkt sehr strebsam. Die hat sich scheinbar immer gut vorbereitet, an alle, die sich weniger gut vorbereitet haben, wie ich in meinem Studium. Manchmal hilft es auch, und dann kann man den Transfer, der geht aber auch, funktioniert auch im Sport, zu sagen, okay, ich kann jetzt eh nichts mehr ändern. Ich habe mich so gut wie möglich vorbereitet, ich kann nichts mehr ändern. Es zählt eigentlich nur, dass ich jetzt die nächste Stunde mein best mögliches gebe, vielleicht Lücken schließe von dem, was ich nicht gelernt habe, und am Ende mein Ziel, die Prüfung zu bestehen, ist so intensiv, dass ich mich jetzt eine Stunde so dermaßen konzentriere, dass ich vielleicht meinen Mut zur Lücke, der sehr häufig da war, ausschließen kann.
Ja, aber ich glaube, das ist trotzdem auch ein ganz gutes Learning, dass wenn man sein Bestes gibt, dass man damit auch lernen muss, zufrieden zu sein. Also ne, wenn du dich jetzt weniger gut auf eine Prüfung vorbereitet hast, dann weißt du das ja auch. Aber genau, in einem Wettkampf kann man halt nicht immer alles beeinflussen. Aber wenn ich danach rausgehen kann und sage, ich habe das Bestmögliche da rausgeholt, ich habe mein Bestmögliches gegeben und intuitiv versucht, so gut zu handeln wie möglich, dass man damit auch lernen muss, zufrieden zu sein und das dann auch wieder positiv zu sehen. Natürlich kann man das auch kritisch analysieren, was hätte besser gehen können, wo hätte ich mich besser im Vorhinein vorbereiten können. Aber genau, diese Zufriedenheit und diese positiven Selbstgespräche dann auch anzukurbeln, ist, glaube ich, auch sehr wichtig.
Ich würde sagen, dazu sage ich nichts mehr. Das waren schöne Abschlussworte, Thema Zufriedenheit auch nochmal zu betonen, diese Gespräche anzukurbeln und vor allem auch lernen anzunehmen. Das ist ja auch nicht immer ganz einfach, mit sich selbst zufrieden zu sein. Ja, vielen Dank, dass ihr heute wieder zugehört habt bei Sport im Kopf. Ich freue mich natürlich immer über Feedback und Anregungen. Die E-Mail-Adresse dazu findet ihr in den Shownotes. Und noch mehr, wenn du das nächste Mal wieder bei Sport im Kopf dabei bist. Wenn es dir gefallen hat, hinterlasst mir sehr gerne ein kleines Sternchen, damit auch andere den Podcast schneller finden. Liebe Vera, vielen Dank fürs Gespräch, und ich wünsche dir vor allem, wir haben es nur kurz angeteasert, aber es sieht ja gut aus, dass wir dir bei der WM25 zuschauen dürfen. Ich dir natürlich vor Fun Minutes wünsche und viel Erfolg.
Vielen, vielen lieben Dank. Danke, dass ich hier sein durfte.
Sehr gern. Ciao.
Tschüss.